Anstoß, der Fußball-Podcast.
Das Band läuft.
Das Band läuft. Diese Folge schmeckt irgendwie nach Zahnpasta, ne? Wir sind echt früh dran an diesem Dienstag, an diesem 23. April 2024. Odol mit 3 und Liga 2, das könnte unser Motto sein. Ich bin hier bei Fabian, der Frühstückstisch ist gedeckt. Fabian Wittke sitzt mir gegenüber, mein Name ist Michael Augustin. Und Fabian, wir sind heute nicht alleine. Hier steht noch ein drittes Tellerchen.
Genau, wir erwarten einen Gast, einen Prominenten und wir können es ja auch schon vorweg sagen, weil höchstwahrscheinlich werden wir diese Folge auch genau mit seinem Namen bewerben. Wir werden gleich mit einem Fußballer, mit einem ehemaligen Fußballer und auch immer noch aktiven Fußballer zusammenschalten, der in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel für Werder Bremen gespielt hat, in der zweiten Fußball-Bundesliga für Holstein Kiel, für den FC St. Pauli und auch für Hansa Rostock und jetzt mittlerweile in der 9. Liga spielt. Und da wollen wir natürlich vor allen Dingen die 9. Liga in den Vordergrund rücken. Wir sprechen gleich mit Finn Bartels. Und ich kann auch festhalten, nicht nur deshalb lacht Michael Augustin wieder, sondern seit vergangenem Sonntag, seitdem der FC St. Pauli seine Mini-Krise überwunden hat, kann Michael Augustin wieder ein kleines Schmunzeln über die Lippen bringen. Meine Güte,
was Mini-Krise ist, finde ich, ein zu negatives Wort. Zwei Niederlagen hintereinander, ist doch keine Mini-Krise.
War der grummelig die vergangenen Wochen. Was war der grummelig? Darf ich dir eigentlich, wir haben natürlich auch noch einen weiteren Gast, und zwar die französischen Kolleginnen und Kollegen sind wieder da von der French Press. Darf ich dir einen einschenken?
Ja, mach mal. Ich muss aber erstmal Wasser trinken. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen und mir ist so nach 1-2 Kilometern eingefallen, Mist, ich habe meinen Kopfhörer vergessen. Bin dann nochmal umgedreht und richtig in Schweiß geradelt. Es ist sehr kalt in Hamburg, vielleicht 2 Grad. Also das ist noch kein Frühling hier, Ende April. Vielleicht kommt er ja noch. Auf jeden Fall kommt Finn Bartels, mit dem sind wir in einer guten Viertelstunde verabredet. Den werden wir dann anrufen und reden dann mit ihm über die Kreisklasse A, über die Spielvereinigung Eidertal-Molfsee 2. Das ist ein aktueller Verein. Vorher reden wir noch über unsere Eindrücke des Wochenendes. HSV gegen KSV. Du warst da, du warst als rasender Reporter da für das NDR Fernsehen, für das Schleswig-Holstein-Magazin. Ich habe übrigens das Vorspiel miterlebt. Weißt du, wo das Vorspiel stattgefunden hat?
Wahrscheinlich wird das Aufeinandertreffen der beiden Fans gewesen sein, ja, irgendwie so?
Nee, das Vorspiel hat um 14 Uhr in der dritten Liga stattgefunden an der Lohmühle in Lübeck. Ich war ja für Magenta Sport beim Spiel VfB Lübeck gegen Borussia Dortmund 2. Ja. Und da waren teilweise einige HSV-Fans auch in voller Montur in der Pappelkurve und haben sich da zwischen die VfB-Ultras gemischt und haben schon vor dem Anpfiff Anti-Holstein-Kiel-Gesänge angestimmt. Also die HSV-Fans haben wahrscheinlich dann zwei Spiele an einem Tag gesehen. Nachmittags das Spiel in Lübeck, abends das Spiel im Volksparkstadion zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Ja, und Tom Rothe war dann der Rächer. Kann man sagen, dass Tom dem HSV die rote Hosen ausgezogen hat?
Muss man ja wahrscheinlich. Aber wirklich interessant, oder? Ich meine, er hat ja, also ursprünglich kommt er ja aus Rendsburg, hat aber im Jugendbereich ja auch mal bei St. Pauli gespielt. Mittlerweile wissen wir, ist er von Borussia Dortmund an Holstein Kiel ausgeliehen. Und dann trifft er auf der einen Seite, beziehungsweise getroffen, weiß ich, hat er gar nicht, auf jeden Fall den Pfosten, aber auf Schalke hat er ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat quasi diesen Holstein-Sieg mit eingeleitet. Und dann diese Kultgeschichten, wo man sagt so, ach komm lieber Fußballgott, das ist doch jetzt wirklich kitschig. Also eigentlich spielt er gar nicht, auch zum ersten Mal seit gefühlten 5000 Jahren, also seit Ewigkeiten nicht von Beginn an. Dann verletzt sich Porat, muss ausgewechselt werden. Dann kommt erst Rothe rein und dann trifft Rothe ausgerechnet als ehemaliger, auch unter anderem ja St. Pauli-Spieler beim HSV, ja, zum Tor des Tages. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr kitschig.
Ja, man kann sagen, dass die Störche ihr Nest in der ersten Liga bauen. Du warst ja da. Mich interessiert wirklich, wie hast du so das Drumherum wahrgenommen? Du hast ja Stimmung und Stimmen eingefangen. Ja. Wie war das so im Holstein-Lager? War das Euphorie? War das noch ungläubiges Staunen? War das eine skeptische Zurückhaltung? Wie hast du so die Menschen, die es da mit Holstein-Kiel hielten, wahrgenommen?
Es war ganz witzig, weil wir haben eine sogenannte Schalte gemacht. Also wir haben vor Schalte dem 04. Spiel genau in den Volkspark geschaltet und mal so ein kleines Stimmungsbild geholt. Und da waren die Holstein-Fans noch so ein bisschen verhaltener, reservierter, aber durchaus auch optimistisch. Aber danach hast du ganz vielen angesehen und das war jetzt auch nicht nur dieses Siegestrunkene oder vielleicht auch ohne Siegestrunkene nach dem Spiel, sondern für viele ist es das eigentlich im Kopf gewesen. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite richtig, dass man vielleicht auch zu dieser Erkenntnis kommen kann, dass man sagt, okay, ja, wer soll uns denn jetzt noch aufhalten? Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch Gefahr, weil es sind nach wie vor 6 Punkte und diese 6 Punkte kannst du halt auch verspielen. Und das hat St. Pauli, glaube ich, auch gemerkt, wenn du dann mal so ein Spiel verlierst oder negativ gestaltest, bei dem du eigentlich davon ausgehst, dass du es gewinnst. Jetzt spielt Holstein Kiel nämlich gegen Kaiserslautern und gegen Wien Wiesbaden in der Folge, bevor sie dann zu Hause gegen Düsseldorf spielen.
Ja, man muss sagen, gegen 2 extrem schwache Mannschaften.
Ja, genau. Ne? Aber ja, das stimmt schon. Aber du denkst wahrscheinlich vielleicht jetzt auch so, es gab ja auch diese Szenen nach Abpfiff auf dem Platz, dass die Holstein-Spieler wie entfesselt in die Fankurve gelaufen sind. Da waren ja rund 10.000 Kielerinnen und Kieler-Fans mit dabei. Das fühlte sich schon so ein bisschen so an, so nach dem Motto, jetzt haben wir hier etwas erreicht. Also natürlich hat man auch etwas erreicht, nämlich einen 1:0 Auswärtserfolg. Aber tatsächlich ja auch noch nicht mehr. Man ist einen großen Schritt weitergekommen. Und klar, also draußen natürlich auch die Holstein-Kiel-Fans sehr entfesselt und sehr euphorisch. Und wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz auch in Richtung Spiel gehen, muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt die vergangenen Holstein-Kiel-Spiele anschaut, das waren jetzt ja insgesamt 6 Siege in Folge, alle zu null, dann war dieser Erfolg beim HSV schon mit Abstand auch der kippeligste. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gab auch eine Druckphase des HSV Anfang der zweiten Hälfte, da stand Holstein-Kiel sehr hinten drin. Sie haben es nicht geschafft, ihr eigenes Spiel so aufzuziehen, wie es natürlich dann auch gegen Gegner wie Osnabrück oder vielleicht auch Nürnberg oder so dann möglich ist, wie gegen Hansa Rostock. Also es war schon kippelig, mit dem Spielglück sicherlich auch für Holstein Kiel. Am Ende würde ich sagen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen, dass das Team, das es ein bisschen mehr wollte, hat gewonnen. Das hat ja auch, ich glaube, Jonas Meffert gesagt nach Abpfiff.
Ja, und Holstein Kiel hat ja auch, ich glaube, 20, 25 Minuten in Unterzahl gespielt nach der gelb-roten Karte für Luis Holpi. Ich glaube, innerhalb von 60, 70, 80 Sekunden 2 gelbe Karten von ihm. Ich fand das beeindruckend, wie stark Holstein Kiel verteidigt hat. Also der lange Eras hat gefühlt seine sehr langen Gräten immer dazwischen bekommen. Der HSV hatte ja auch Chancen, beispielsweise durch Glatzel, aber irgendwie hat immer ein Holstein-Verteidiger den Schuss noch geblockt. Timon Weiner war gut. Holstein Kiel hat jetzt, du hast es gerade gesagt, 6-mal hintereinander kein Gegentor in der zweiten Liga kassiert. Steffen Baumgart, der HSV-Trainer, hat sich hinterher fürchterlich über den Schiedsrichter aufgeregt, über die Entstehung des Tores von Tom Rothe, weil Matteo Raab geklammert wurde. Ja, das war so eine 50-50-Entscheidung, den Treffer hätte man wahrscheinlich auch aberkennen können, aber Steffen Baumgart hat mit keiner Silbe erwähnt, dass die Kieler ja auch eigentlich einen Handelfmeter hätten kriegen können, Ferrei einen Schuss an den Arm bekommen hatte. Auch da gab es dann, nachdem der Schiedsrichter die Videobilder gesehen hatte, keinen Strafstoß für Holstein Kiel. Das waren beides Szenen, die hätte man auch anders entscheiden können. So gesehen war es auch, finde ich, ein verdienter Sieg von Holstein Kiel. Beeindruckend, dass die Kieler in Unterzahl diesen Vorsprung ins Ziel gebracht haben. Und ja, für mich ist das der letzte Schritt in die erste Liga gewesen. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kiel ist im Flow und Kiel ist momentan in einer absoluten Top-Verfassung. Und das hat dieses Spiel nochmal bestätigt.
Ich habe übrigens noch eine ganz schöne Beobachtung gemacht. Ich bin noch sehr, sehr lange im Volksparkstadion gewesen. Auf der einen Seite weißt du das selber, man kommt da ja unfassbar schlecht weg.
Deswegen fahre ich immer mit dem Fahrrad.
Ja, das stimmt. Ja, ich hatte aber so relativ viel, ich sage jetzt mal, Montur mit dabei. Ich hatte quasi 2 Rucksäcke und eine Laptoptasche.
Dann hättest du 2 Fahrräder gebraucht.
Oder eins deiner Lastenfahrräder. Das wäre natürlich auch ganz gut gewesen. Ich fange erst mit den Grüßen an. Ich soll dich natürlich ganz, ganz lieb von unseren Sportcast-Ultras grüßen, von beiden.
Ja, danke, ja. Arvid und Tobi.
Genau, Tobi hat sich nochmal ganz explizit bedankt, dass wir ihn in einer der vergangenen Folgen mal in den Schlaf gesungen haben. Also das
ist sehr lange her, inzwischen müsste er aufgewacht sein.
Er ist wieder wach und Arvid hat auch gesagt, so ja, er freut sich nach wie vor, wenn er hier mal nicht nur erwähnt wird, sondern auch Geschichten von früher erzählt bekommt. Aber was vielleicht noch für die Fußballfans da draußen ein bisschen interessanter ist, wie gesagt, ich bin noch sehr lange da gewesen, weil ich auch noch einen Radiobeitrag gemacht habe und bin dann mit einem Kollegen zurückgefahren und der hatte sich noch mit Dirk Bremser festgeschnackt und hat dann noch ein paar Geschichten erzählt. Das war wirklich ganz gut. Also auf der einen Seite dringt ja wirklich immer so ein bisschen raus, so zwischen den Zeilen ist zu lesen, dass bei Holstein Kiel auch die Mannschaft intakt ist, dass sie wirklich ein richtiges Team sind, dass da ein richtiges Wir-Gefühl herrscht. Und wir haben ja vergangene Folge darüber gesprochen, dass Timo Becker und Steven Skripski ja nun auch wirklich Schalke-Ultras sind. Jetzt muss ich sagen, vielleicht sind sie auch Schalke-Ultras, weil es ist ja beim HSV so, als hätte man quasi so eine Garage im Haus im Haus unten drin, da parken ja die Mannschaftsbusse, die fahren ja quasi
ins Stadion. Vorrat und Luis Holpi sind HSV-Ultras wahrscheinlich, ne?
Nee, aber Timo Becker ist, früher hätte man Ghetto Blaster gesagt, heute sagt man wahrscheinlich Bluetooth Box, ne? Baby, mach sie an die Bluetooth Box und dann, nachdem die Spieler da dann ja noch eine Kleinigkeit essen, dann lange nach den Interviews, nachdem sie geduscht haben, gibt's ja dann meistens so ein kleines Buffet aus so Aluminiumboxen, Schalen, die dann ja zu öffnen sind, dann stehen die da und essen noch eine Kleinigkeit. Der ein oder andere Betreuer hat auch ein Bier getrunken und auf jeden Fall, irgendwann ging dann die Musik, keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, die Denke dran, es ging an und dann ging es Richtung Mannschaftsbus und dann marschierte Timo Becker mit dieser Bluetooth-Box mit dem Song und dann sitzt sie rein in den Mannschaftsbus und hörtest du auch noch, wie sie so ein bisschen euphorisch von drin gegen die Scheiben geschlagen haben, also jetzt auch nicht übermäßig, aber das war ganz gut. Was auch ganz schön war, Carsten Wehlmann, das ist ja der, den man in Kiel ja wählt, ne? Den Wehlmann da, der ist ja der Nachfolger, der wird der Nachfolger sein von Uwe Stöver als Geschäftsführer, sportlicher Leiter.
Ja.
Und der hat es auch, der kam da mit seinen beiden Kindern um die Ecke und hat gesagt, so ja, hier, die wohnten eigentlich noch so im süddeutschen, südwestdeutschen Bereich, so Mainz die Ecke und die sind dann extra für das Spiel alle hochgefahren und also du hast richtig gemerkt, da ist so ein Wir. Da ist so ein Wir-Gefühl, da ist was los und trotzdem möchte ich, wie gesagt, bei all dieser Euphorie, die sicherlich auch zu Recht da ist, auch sagen, diesen Vorsprung hatte man so oder so ähnlich schon mal. Und da kann uns wahrscheinlich unser Gast, der gleich kommen wird, auch noch einiges zu erzählen.
Genau, wir sind in 4 Minuten mit ihm verabredet. Vorher möchte ich noch ein paar Eindrücke aus Hannover hier präsentieren. Ich war ja bei dem Spiel am Sonntag, Hannover klar. 96 gegen den FC St. Pauli. Neben der Heinz-von-Heiden-Arena hat ja ein Schützenfest stattgefunden. Und in den ersten 30 Minuten hatte ich den Eindruck, als wären die St. Pauli-Spieler da in der wilden Maus gewesen. Also die haben überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommen. Diese Verunsicherung nach 2 Niederlagen in Karlsruhe und gegen Elversberg, die war spürbar. Das hatte am Ende ja auch Fabian Hürzeler bestätigt. Ende der ersten Halbzeit wurde St. Pauli dann immerhin besser und hat dann auch mit dem Kopf, Fußball ist ja Kopfsache, mit dem Kopf das Spiel entschieden. 2 Kopfballtore, Afolayan und Johannes Eggestein. Den könnte man auch Eggestein nennen, denn er hat jetzt zum zweiten Mal nach einer einstudierten Eckenvariante getroffen. Gegen Elversberg war er am ersten Pfosten überraschend aufgetaucht nach der Ecke von Smith, der war ja verletzt. Und jetzt war es so, dass Hartl die Ecke reinbrachte. Da waren 6 St. Paulianer im 5-Meter-Raum vor Hannovers Torhüter Ron-Robert Zielert. Die wurden dann dementsprechend auch von ebenso vielen Abwehrspielern von Hannover 96 gedeckt. Und im Hintergrund war Johannes Eggestein und er hat die Ecke von Hartl reingeköpft und diese Eckballvarianten sind ein großer Trainingsschwerpunkt beim FC St. Pauli. Torwarttrainer Marco Knob und Co-Trainer Peter Nemeth sind da sehr, sehr kreativ. Und ich glaube auch, für St. Pauli gilt das Gleiche wie für Holstein Kiel. Das Restprogramm ist eigentlich okay. Jetzt kommen die angenockten Rostocker. Dann gibt es am drittletzten Spieltag das Derby beim HSV. Das muss man, glaube ich, immer gesondert bewerten. Und dann gibt es eben noch 2 Spiele gegen Abstiegskandidaten, gegen den aktuellen Tabellenletzten VfL Osnabrück. Zu Hause und am letzten Spieltag beim SVW in Wiesbaden. Aktuell wahrscheinlich die formschwächste Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Ich muss sagen, ja, ich glaube, dass St. Pauli aufsteigt, aber nicht zu 100%, sondern irgendwie so zu 95-99%, denn es ist diese Vergangenheit ja auch nicht abzustreiten. Es gab immer mal wieder Situationen, du hast es bei Holstein Kiel angesprochen, bei St. Pauli war es vor 2 Jahren, dass ein Aufstieg auf der Zielgeraden noch verspielt wurde. Deswegen demütig bleiben. So würde ich, glaube ich, auf die Spieler zugehen, wenn ich Einfluss auf sie hätte. Demütig bleiben.
Ja, definitiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass so ein bisschen und nicht nur so ein bisschen der Verfolger dahinter ja nun Federn gelassen hat. Also, dass ich vielleicht unter
Düsseldorf? Gar nicht.
Nee, ich meine aber der HSV.
Naja, aber du willst ja, wenn du so lange oben warst, Erster oder Zweiter werden. Die Relegation braucht ja kein Mensch.
Nee, aber was ich nur damit sagen wollte, ich glaube, die Konkurrenz hat sich in dem Sinne verändert, dass jetzt auch noch mehr Holstein Kiel möglicherweise mit St. Pauli in Konkurrenz steht und es eben nicht nur Düsseldorf ist. Es könnte theoretisch auch sein, dass Düsseldorf am Ende der Saison Erster ist und, weiß nicht, Holstein Kiel Zweiter und St. Pauli Dritter. Aber damit würde ich nur sagen, ich glaube, diese 3 rangeln jetzt noch mehr, als dass es ja ursprünglich 4 Mannschaften waren, die um diese 3 bis eigentlich ja eher nur diese beiden 2 oder die 2 Plätze gekämpft haben.
Genau, ich will der Vollständigkeit halber einmal das Restprogramm
der Top 3. Hast du dir wieder einen kleinen Kron hier reingemacht in den Kaffee? Ja?
Holstein Kiel spielt jetzt gegen Kaiserslautern am Samstag, dann beim SVW in Wiesbaden, ja. Dann zu Hause gegen Düsseldorf und am letzten Spieltag in Hannover. St. Pauli empfängt Rostock, muss dann zum HSV, hat dann Osnabrück zu Hause und am letzten Spieltag steht ein Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden an. Düsseldorf muss auf Schalke bei den heimstarken Schalkern antreten, dann zu Hause gegen Nürnberg, eine Mannschaft, die gerettet ist, die momentan irgendwie auch nichts auf die Reihe bekommt. Dann gibt es das Auswärtsspiel in Kiel und zu Hause gegen da kommt dann gibt es ein Heimspiel gegen den dann wahrscheinlich schon geretteten 1. FC Magdeburg. So, da kann jetzt jeder seine eigene Interpretation machen. Wir rufen jetzt unseren Gast an.
Ja.
Und hoffentlich
geht er ran.
Geht er ran. Es tutet in der Nähe von Kiel. Ist das spannend? Ist das spannend?
Bartels, guten Morgen.
Michael Augustin und Fabian Wittke, moin Finn. Welche moin, Überraschung. Moin. Moin, moin. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Alles gut.
Sehr schön.
Und selbst?
Ja, auch ganz gut.
Hättest du dich jetzt gemeldet mit Ich höre RSH, Top Hits, Classic Hits, alle Hits für Schleswig-Holstein, hättest du auch noch 10.000 Mark gewonnen. Aber gut, das machen wir dann das nächste Mal, ne?
Ja, Mark wäre echt schön gewesen, hätte ich gerne gehabt.
Du, wir sind auch schon dabei. Unsere Folge hat quasi schon begonnen. Fabian und ich haben so ein bisschen über das Wochenende gesprochen, über HSV gegen Kiel, über Hannover gegen St. Pauli. Und ja, da hast du ja vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Aber erstmal würde mich interessieren, seitdem du nicht mehr da bist, läuft es ja extrem gut bei Holstein Kiel. Wie oft hast du dir diesen Spruch schon anhören müssen?
Ja, man muss ja auch mal wissen, wann man Platz macht, damit der Ball rollt, ne? Und die Mannschaft in den Lauf kommt. Nein, ab und zu kommt er natürlich, aber ich kann damit ganz gut leben, weil ich der Mannschaft das einfach gönne, was sie jetzt gerade da abliefern.
Wie intensiv verfolgst du denn die aktuelle Mannschaft und diese Erfolgswelle?
Sehr intensiv. Also ich bin nicht so oft im Stadion gewesen, wie man das vielleicht gerne hätte, aber dafür habe ich halt die anderen Dinge gemacht. Mit Familie, Fußball, vom Lütten, Handball, Cheerleading, also oder eigene Spiele. Aber trotzdem versuche ich jedes einzelne Spiel dann auch zu gucken und verfolge das sehr, sehr intensiv weiter.
Cheerleading muss man vielleicht kurz sagen, du bist jetzt nicht bei den Cheerleaders, sondern deine älteste Tochter ist da sehr aktiv, ne?
Ja, also ich glaube, ich würde da nicht so gut aussehen. Ich hatte es ja einmal ein bisschen mitgemacht rund um mein Abschiedsspiel und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es doch ganz schöne Arbeit ist und Teamwork und so weiter. Also ich sehe mich da nicht, meine große Tochter macht das genau, die ist dann auch bei Heimspielen immer mal dabei und ja, dann verfolgt man halt solche Turniere oder Wettkämpfe oder wie gesagt Handball oder Fußball bei den anderen beiden.
Du bist jetzt ja, könnte man auch sagen, so im richtigen neuen Leben angekommen. Du hast im vergangenen Sommer deine großartige Karriere, auf die kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen, beendet. Also du hast jetzt genau diese Alltagsprobleme, dass du auch mal den Euro für den Einkaufswagen zu Hause liegen lässt oder vielleicht dieses Rennen an der Supermarktkasse gegen den Kassierer verlierst, der immer nachschiebt und man kann nicht schnell genug einpacken. Macht dir dieses neue 2.0 Leben Spaß? Könnte man sagen, das ist eine Finn-Gin-Situation für dich?
Ja, das Wortspiel gefällt mir. Aber um nochmal auf deine Frage oder deine Anmerkung vorher zu, also ich bin vorher auch schon einkaufen gegangen, ne? Also als Fußballer hat man ja, ich sag mal, den Tag nicht immer komplett voll geplant. Meist hast du einmal ein Tag Training. Natürlich wird das immer mehr drumherum mit dem Vorbereiten, Videoanalysen, Physio und so weiter, nachbereiten und so weiter. Aber es nimmt natürlich mehr Zeit in Anspruch als vielleicht früher, als man einfach mit seinen Fußballschuhen zum Trainingsplatz gegangen ist und los. Nichtsdestotrotz habe ich den normalen Alltag eigentlich hier gerade nachmittags dann schon immer vorher auch gut mitmachen können.
Und ich habe ja, du hast gesagt, ja, das Wortspiel nimmst du gerne mit. Du hast dich tatsächlich dazu entschieden, neben anderer Projekte, auf die wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen, einen eigenen Gin rauszubringen. Wie kam die Situation? Oder wie kam das, dass du gesagt hast, ach komm, der hat jetzt noch gefehlt auf dieser Welt?
Ja, erstmal der Name natürlich. Eine Gin-Finn-Situation, wie eben angesprochen. Also war irgendwann der Name mal geboren, Gin Bartels. Dazu habe ich halt gerne, wenn ich mal Alkohol getrunken habe, auch gerne einen Gin getrunken an so einem schönen Sommerabend. Und die Idee ist eigentlich schon 5-6 Jahre her. Knapp vor meiner Verletzung hatte ich das schon mal im Kopf. Dann habe ich mich, wie gesagt, verletzt. Dann war das für mich der Zeitpunkt so. Alkohol und Leistungssport ist schon schwierig. Dann aber noch mit Verletzungen, das kannst du jetzt auf keinen Fall machen. Ich wollte mich dann voll und ganz wieder auf die Reha konzentrieren. und da nochmal Vollgas geben. Das wäre, glaube ich, auch für mich persönlich kontraproduktiv gewesen. Und jetzt zum Ende der Karriere hat das wieder Fahrt aufgenommen. Ich hatte das immer irgendwie im Hinterkopf und jetzt war so der Moment, jetzt oder nie. Und ich sag mal so, ich hätte es im Nachhinein bereut. Letztendlich bereut man oft die Sachen, die man dann nicht gemacht hat. Ich bin es jetzt angegangen. Mit Sicherheit hat die Familie sich die Zeit jetzt danach ein bisschen anders manchmal vorgestellt, weil es doch zeitaufwendiger ist, als vielleicht vorher so ein bisschen blauäugig gedacht. Aber es macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ja, ich habe mein kleines neues Business jetzt gefunden und schauen wir mal, wie es jetzt anläuft. Die Ware kommt jetzt oder ist gestern gekommen, der nächste Schub und dann geht's los.
Das sind sozusagen die paar Prozent, die du noch rauskitzeln konntest, ne?
Bei mir persönlich?
Nee, mit dem Gin meine ich jetzt. Der ist ja auch so hochprozentig, ne?
Das ist ja nun mal so. Du brauchst ja auch eine gewisse Prozentanzahl, sonst darfst du ihn ja gar nicht so nennen. Von daher, ist das nicht für die jungen Leute, was? Aber für die älteren Herrschaften.
Die Verletzung, die du eben angesprochen hast, die hast du dir in Bremen zugezogen, beziehungsweise in Dortmund, ne? Du meinst diesen Achillessehnenriss, der dich da ja relativ lange außer Gefecht gesetzt hat, richtig?
Ja, genau. Das war so der Zeitpunkt, um den das dann drumherum war.
Ja, Werder Bremen ist einer deiner vier Ex-Vereine. Lass uns noch mal vielleicht ein paar Sätze zu Holstein Kiel verlieren. Es gab ja so viele Abgänge. Du hast deine Karriere beendet. Fabian Rees ist zu Hertha gewechselt. Hauke Wahl zu St. Pauli. Alexander Mühling in die dritte Liga zum SV Sandhausen. Teska, Lorenz und ein paar andere sind auch weg. Wie erklärst du dir trotzdem diese Supersaison, die Holstein Kiel jetzt spielt und ja wahrscheinlich auch ins Ziel bringt?
Ja, ich habe es ja schon mal anklingen lassen. Das war so für mich so ein bisschen Chance und Risiko so zugleich. Also du bist ja als Trainer gekommen, hast eine Mannschaft vorgefunden, die mit vielen, vielen erfahrenen Spielern aufgespickt war, aber mit vielen, vielen Spielern, die halt auch schon ihre Vorstellung vom Fußball so verinnerlicht hatten. Und durch diesen riesen Umbruch konnte er halt seine Spieler oder das gesamte Trainerteam seine Spieler holen nach seinem Spielstil und die dann von null formen, auch mehr oder weniger. Und das war halt die Riesenchance und ich glaube, deswegen funktioniert auch. Die Mannschaft funktioniert als Team, haben aber auch, glaube ich, klare Vorgaben und klare Dinge, eine klare Spielphilosophie, der sie nachgehen und deswegen war es, glaube ich, gar nicht verkehrt, der Umbruch. Wie gesagt, wenn es vielleicht nicht so gut in die Saison hineinläuft oder wenn man nicht so gut startet, ist dann das vieles, vieles schwerer. Aber wenn man halt sieht, wenn wir dem nachgehen, das voll durchziehen und dann können wir Erfolg haben und dann glaubt man natürlich umso mehr daran.
Du meinst Marcel Rapp, den Trainer, den kennst du natürlich viel besser als wir. Wir erleben ihn am Spielfeldrand im Trainingsanzug mit Kapuzenpulli. Meistens hat er ein Lächeln auf den Lippen. Was ist das für ein Typ? Beschreib ihn mal.
Insgesamt ein ganz besonderer, ruhiger, sympathischer Kerl. Aber natürlich auch mit klaren Vorstellungen, was sein Fußball angeht und mit einem riesen Ehrgeiz. Und ich glaube, dass er mit seinem ganzen Trainerstaff drumherum einfach einen richtig, richtig guten Job macht und einfach auch hungrig nach Erfolg ist. Und das sieht man, glaube ich, bei ihm, das sieht man aber auch bei der ganzen Mannschaft im Moment.
Du bist ja am Wochenende auch im Stadion gewesen. Warum tut man eigentlich immer noch gut daran, so will es so ein bisschen die Floskel, noch nicht vom Aufstieg zu sprechen? Wir haben gerade eben auch schon eingeleitet, das war eigentlich ja wahrscheinlich schon der entscheidende Schritt. Und zwar frage ich das deshalb, weil man als Leistungssportler doch auf der anderen Seite auch so ein bisschen in die Richtung getrimmt wird, dass man auch auf der anderen Seite wissen kann und verkörpern soll, was man eben auch drauf hat und vor allen Dingen soll man ja auch Druck aushalten. Warum geht man mit diesem Wort Aufstieg trotzdem so defensiv um?
Ja, ich finde, dass die da ganz gut daran tun, weiter defensiv das zu sagen. Natürlich gibt es Druck, aber es gibt, glaube ich, genug Druck im Leistungssport und da muss man sich jetzt diesen Erfolgsdruck, wir müssen das doch jetzt irgendwie schaffen, nicht noch zusätzlich auferlegen. Eine gewisse Lockerheit, befreite Art und Weise, einfach frische Art und Weise, wie jetzt Fußball gespielt wird, ist doch einfach gut und sollte man weiter so genießen und muss dann nicht sich der Bürde, sag ich mal, das jetzt müssen wir aber aufsteigen, auferlegen. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich, da so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen auch reinspielen zu lassen, in der Corona-Saison, wo wir dann Relegation gegen Köln gespielt haben. Wir sind einfach als Underdog, weil wir ja Corona geplagt waren und zweimal in Quarantäne, haben wir ja Spiele am Fließband gehabt, alle 2-3 Tage gefühlt, und sind einfach durchgerutscht, haben gewonnen und gewonnen und gewonnen. Und dann kam plötzlich wieder der normale Rhythmus, der Cut, wir waren, glaube ich, 5 Punkte vor, und dann konnte man zum ersten Mal überhaupt drüber nachdenken. So, was ist denn jetzt? Wir müssen ja eigentlich nur noch, und wenn die anderen verlieren, brauchen wir vielleicht gar nicht, aber 1 Punkt oder 1 Sieg müssen wir doch noch irgendwie hinkriegen. Und auf einmal war diese Lockerheit verschwunden und man hat verkrampfter Fußball gespielt einfach. Das hatte ich das Gefühl, oder das Gefühl hatte ich zumindest damals. Und deswegen würde ich sagen, so lange wie möglich diese frische Art beibehalten und gar nicht drüber nachdenken. Und dass das von außen vieles reinkommt und klar, jeder redet jetzt vom Aufstieg, ist ja auch ganz normal. Und ich glaube, intern wird auch das anders formuliert sein. Die werden so hungrig und gierig darauf sein, aber trotzdem, ist es doch immer schön, ein bisschen besonderer, ein bisschen bescheidener erstmal an die Sache rangehen. Und dann ist es nachher soweit. Vielleicht hat man es jetzt schon fast in der Tasche am Wochenende, vielleicht auch nicht. Mal schauen.
Bist du am Wochenende im Stadion?
Ja, am Wochenende werde ich auch da sein.
Dann sehen wir uns möglicherweise. Dazu vielleicht auch später nochmal mehr. Trotzdem nochmal die Frage, du hast gesagt, du bist ja sehr glücklich in deinem neuen Leben mit deiner Familie und auch mit deiner Entscheidung, deine Karriere zu beenden. Gibt es trotzdem nochmal hin und wieder die Gedanken im Kopf, Mensch, hätte ich nochmal ein Jahr drangehangen, dann wäre ich möglicherweise nochmal mit Holstein Kiel in die Bundesliga aufgestiegen?
Na gut, wenn man am Wochenende beim HSV das Spiel sieht und Holstein da 1-0 gewinnt, dann sind das einfach Spiele, gerade sowieso Derby und das Volksparkstadion, die Atmosphäre, das ist einfach immer was Besonderes. Dann sind das natürlich Abende, wo man denkt, oh, wie geil ist das denn gerade da unten? Keine Frage. Nichtsdestotrotz weiß ich, glaube ich, was mein Körper so im letzten Jahr oder die letzten Jahre sich finden musste, es schwerer war, die Trainingseinheiten überhaupt ohne Schmerzen durchzustehen. Also es war ja nachher wirklich vor jedem Training, nach jedem Training Behandlung im Kraftraum vorbereiten, um dann halbwegs zu funktionieren und zum Spiel dann doch immer noch mal 1-2 Schmerzmittel. Von daher wäre es ja auch nicht einfacher geworden das nächste Jahr. Und ich habe für mich, glaube ich, immer noch, auch wenn man da jetzt gerne dabei wäre, den richtigen Zeitpunkt gefunden, wo Körper und Leistung noch im Einklang waren, es aber langsam schwieriger wurde. Und deswegen bin ich immer noch mit der Entscheidung vollkommen zufrieden, weil ich auch weiß, wie schwer vielleicht auch das Jahr für mich persönlich dann hätte werden können. Also deswegen ist das, glaube ich, für alle im Moment eine vernünftige Situation. Ich bin zufrieden und die Truppe jetzt auch. Deswegen alles gut.
Jetzt hast du die Chance als Zuschauer, vielleicht sogar als Fan, die Spiele der Kieler zu verfolgen. Wie bist du als Zuschauer? Wie muss man sich Finn Bartels auf der Tribüne vorstellen, wenn so ein Spiel mal ein bisschen hibbelig wird?
Ich bin da relativ ruhig und sachlich. Natürlich emotional bei so einem Spiel jetzt auch am Wochenende, wenn das so ein wichtiges und heißes Spiel dann ist, na klar. Trotzdem bin ich wirklich ein Fan und sehe einfach gerne coole Aktionen. Ich gucke gar nicht immer so taktisch, wie man es vielleicht manchmal auch denken könnte, sondern eher als Fan und hab so die einzelnen Spieler, wenn da gute Aktionen sind oder die Mannschaft einfach gut funktioniert, dann hat man natürlich dafür vielleicht einen Blick entwickelt über die Jahre. Jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, aber insgesamt genieße ich es einfach, guten Fußball zu sehen, und das kann man gerade in Kiel eigentlich sehr, sehr gut.
Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen wollten, kommende Saison um 13 Uhr am Samstag wird HSV gegen Elversberg angepfiffen, danach 15:30 Bayern gegen Dortmund, 18:30 Topspiel St. Pauli gegen Holstein Kiel. Wem drückst du denn da die Daumen?
Ja gut, mit dem ersten Spiel würde ich mich ja gar nicht so sehr befassen. Erstliga-Fußball ist dann ja noch ein bisschen interessanter, aber gerade die beiden Mannschaften sind mir natürlich durch meinen Werdegang so ein bisschen ans Herz gewachsen oder ein bisschen mehr auch, plus Werder natürlich.
Ja.
Da ist es immer schwer, aber jetzt drücke ich beiden die Daumen. Also erstmal zum Ausdruck und dann, das ist aber ja noch weit, weit in die Zukunft, dass es in der ersten Liga auch funktioniert.
Ja, klar.
Du hast ja, oder Fabian hat da gerade schon den zweiten Ex-Verein St. Pauli angesprochen, Werder Bremen, Hansa Rostock gibt es ja auch noch in deiner Vita. Wie verfolgst du, wir wissen ja, wie sehr du jetzt Holstein Kiel verfolgst, wie verfolgst du deine anderen Ex-Vereine?
Ja, auch noch intensiv. Natürlich in Kiel, jetzt was meine Heimat, letzte Station, ich bin am dichtesten dran, so am innigsten, werde auch so diese 6 Jahre, so der erfolgreichste, natürlich sehr, sehr, sehr intensiv weiter mit Ole Werner, da auch als Trainer, wo auch irgendwie eine persönliche Bindung da ist, im Verein noch so viele Freunde, Weggefährten, die man jetzt dann mal wieder sieht und sich einfach irgendwie freut, wie schön man auch immer wieder empfangen wird. Aber auch St. Pauli, auch wenn das jetzt mittlerweile 10 Jahre her ist, ist das einfach ein besonderer Verein und war es eine besondere Zeit. Und auch dort wird die Verbindung weiter da sein. Ich glaube, auch wenn ja bei den Fans immer eine Rivalität da ist, aber ich hatte bei diesem Verein so schöne Zeiten, das bleibt einfach. Und deswegen ist bei allen dreien die Verbundenheit weiterhin sehr groß.
Zu St. Pauli habe ich gleich noch ein, zwei Fragen. Eine noch zu Werder. Spielst du eigentlich noch hin und wieder für die Werder Traditionself?
Ja, letztes Jahr habe ich ein bisschen angefangen, ne, nach dem Karriereende, habe ein paar Spiele mitgemacht, ja auch noch ein Hallenturnier, dann dieses große da in Oberneuland, wollte ich schon sagen, nee, in Oldenburg. Und jetzt die nächsten Spiele, ich habe raufgeguckt, leider passen da nicht so viele, deswegen im Juni und Juli werde ich, glaube ich, nur einmal dabei sein können, aber ich hoffe, dass es danach wieder öfter hinaus.
Welche Trikotgröße hat Ailton? XL, XXL oder XXXL?
Dazu möchte ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat er mal seine 32 Meter Ailton hinten drauf, wenn alle anderen einfach Nummer 17 oder Nummer 16 haben, hat er da auf jeden Fall sein Trikot hängen. Aber wenn man dabei ist, er ist auch einfach das heißeste Eisen, so, der am meisten abgefeiert wird und den die Leute sehen wollen. Und deswegen hat er da so auch völlig verdient.
Kugelblitz, ja. Ich habe noch eine Frage zum FC St. Pauli. Also St. Pauli hat sich jetzt ja mit dem Sieg in Hannover vielleicht gerade noch rechtzeitig gefangen. Du hast ja schon anklingen lassen, dass du glaubst, dass sowohl Holstein Kiel als auch St. Pauli aufsteigen werden. Wie gefällt dir die aktuelle St. Pauli-Mannschaft und warum läuft es bei denen deiner Meinung nach so gut?
Ja, St. Pauli hat, glaube ich, im letzten Jahr schon den ersten Schritt gemacht. Mit dem Trainerteam zusammengearbeitet, sind dann zusammengeblieben, glaube ich, nur punktuell verstärkt. Da war irgendwie zu erwarten, wenn sie das so weiter, sich so weiter finden und entwickeln und, wie gesagt, nur an ein paar Stellschrauben gedreht wird, dass das eine erfolgreiche Saison eigentlich werden müsste, was sie einfach auch über die Saison konstant gezeigt haben. Die kleine Delle jetzt natürlich zu einem gefährlichen Zeitpunkt, weil ich glaube, Rittler hat es auch gesagt, alle haben vor 3 Wochen schon gesagt, ach, St. Pauli ist aufgestiegen und nur die dahinter werden wir mal sehen. Nee, es wird auch Niederlagen geben und deswegen war es umso wichtiger, jetzt nach 2 diesen kleinen Negativtrend dann auch zu beenden und in einem schwierigen Spiel in Hannover, das war nicht so einfach. Und ich sehe St. Pauli einfach als konstanteste und beste Mannschaft in der zweiten Liga und deswegen war ich vor der Saison davon überzeugt, dass sie es schaffen und bin es jetzt immer noch.
Es ist ja gerade Crunch-Time, Ende April, Anfang Mai, meine absolute Lieblingszeit in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, überhaupt im Fußball. Das ist ja in jedem Verein, der gegen den Abstieg spielt oder um den Aufstieg wahrscheinlich ähnlich. Das Vereinsumfeld wird hibbelig, Ausrutscher werden gefährlich. Wie bist du früher mit dieser Spannung und mit dieser Anspannung im Auf- und Abstiegskampf, du hast ja beides erlebt, umgegangen?
Ja, ich sag mal so, am entspanntesten ist es natürlich, wenn du mit dem Abstieg nichts zu tun hast. Dann kannst du wirklich auch mal andere, da guckst du dir gerne mal die Konferenz in der ersten Liga an oder dann, je nachdem, wo man gespielt hat, in der zweiten Liga. Guckst rechts und links und genießt das so ein bisschen. Ne? Mit dem positiven Druck, den wir dann auch in Bremen immer mal hatten, vielleicht sogar nach Europa zu schielen, da gehst du einfach ganz anders irgendwie mit den letzten Wochen um als im Abstiegskampf. Da ist wirklich Druck auf dem Kessel, du hast das Gefühl, jeden Tag ja, ist da irgendwie eine Spannung zu spüren, die dann nicht immer nur positiv ist, sondern eben auch mit negativen Ereignissen, die folgen könnten. Und das zehrt dann schon mehr an der Lebensqualität, aber auch an den Nerven und an der ganzen persönlichen Situation. Deswegen ist so eine positive Chance bzw. Anspannung Richtung irgendwas Großes, was man erreichen kann, wie in einem Aufstieg jetzt als Beispiel, viel, viel schöner und viel, viel mehr zu genießen, als halt vielleicht dieser negative Druck in einem Abstiegskampf.
Merkt man das eigentlich Mitspielern an, wenn ihnen diese Situation aufs Gemüt schlägt? Kriegt man das mit, wenn einer damit Probleme hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt auch in Hamburg, auch wenn es da nicht um den Abstiegskampf ging, aber mit dem mit der roten Karte auch noch, 20 Minuten vor Schluss, wo jeder dachte, jetzt müssen sie doch Druck machen, jetzt müssen sie doch ein Tor machen, in einem Heimspiel hat man einfach gemerkt, dass da die Köpfe nicht frei waren und nicht das Selbstvertrauen da war, so, wir schießen jetzt noch ein Tor. In Magdeburg war genau das Gegenteil, da sind sie einer weniger und marschieren einfach auf Teufel komm raus drauf. Wir haben hier nichts mehr zu verlieren und spielen in Unterzahl Magdeburg an die Wand. Also da war genau das Gegenteil der Fall, wo nichts mehr zu verlieren war. Und jetzt, das ganze Stadion hat es irgendwie erwartet, dass da noch irgendwas kommt. Und man hat gesehen, dass es nicht so einfach ist dann. Gerade wenn so viel dann erwartet wird und so viel Druck da ist und es die letzte Chance ist, das ist dann manchmal nicht so einfach.
Das hat ja Jonas Meffert, der HSV-Spieler, auch gesagt, mit dem müsstest du ja auch noch zusammengespielt haben bei Holstein Kiel, ja, oder?
Doch, mit Meffert bin ich immer noch gut, ja.
Genau, und der hat ja auch gesagt, bei uns hat möglicherweise dieser allerletzte Wille gefehlt. Und das ist ja eigentlich auch nicht so richtig zu erklären. Ich möchte auch noch mal auf deine Karriere blicken. Viele weitaus über knapp 150 Bundesligaspiele und trotzdem nochmal so ganz, ganz zurückgespult. Wir haben ja bei uns auf Instagram auch ein ganz, ganz altes Bild von dir gepackt aus deinen Anfängen damals bei Holstein Kiel. Früher hast du noch bei Eidertheim Wolfsee gespielt, da spielst du jetzt wieder in der zweiten Mannschaft. Wann hast du eigentlich für dich so richtig gemerkt, so nach dem Motto, jetzt kann es wirklich klappen mit diesem richtigen Profifußball? Und damit meine ich jetzt nicht, klar, bei Holstein war es natürlich auch schon Profifußball, weil man in der ersten Mannschaft gespielt hat. Aber wann hast du gemerkt, so okay, jetzt bin ich da angekommen, wo ich eigentlich immer hin wollte?
Ja, also das stimmt schon, dass ich das zu Holstein-Zeiten, das war Drittliga-Fußball, ne?
Ja.
Das ist so Regionalliga zwar damals, aber es war Drittliga-Fußball und als 18-Jähriger war das schon ein Riesensprung für mich. Aber ich hatte damals halt noch so einen jugendlichen Leichtsinn, ein paar Flausen im Kopf und habe es noch nicht als Chance gesehen, wirklich. Die ja, anderthalb, fast zwei Jahre, die ich dann wirklich in Holstein da oben mittrainieren und nachher auch spielen durfte. Der richtige Schalter wurde dann umgelegt, als mir dann auch mal nahegelegt wurde von Vereinskollegen, so, das ist hier Profifußball und nicht A-Jugend oder zum Kicken. Aber natürlich am Endeffekt mit dem Wechsel nach Rostock, erste Liga, da war, glaube ich, spätestens klar, oh, das ist jetzt irgendwie doch was Großes und das ist eigentlich das, wo ich hin wollte. Bundesliga-Fußball gegen seine Idole plötzlich zu spielen. Und da hat es dann irgendwann ein bisschen mehr Klick gemacht.
Ist denn daraus resultierend auch irgendwann die Erkenntnis gekommen, so jetzt muss ich mein Leben umkrempeln, beziehungsweise gab es da einen Trainer oder gab es da mal jemanden aus deinem Umfeld, der dir mal so ein bisschen in die Seiten gehauen hat und hat gesagt, so komm, mach mal Gin Bartels erst nach der Fußballkarriere?
Ja, das war in Kiel aber schon der Fall nachher. Wir hatten ja da eine sehr erfahrene Truppe um Breitenreiter, Mulata, Sandmann Boy, wie sie alle heißen. Und ich war halt hier mit meinen Kumpels, das war mein Zuhause, meine Jungs, meine Freunde sind alle gerne losgegangen, was man so mit 18 macht. Und da bin ich dann ab und zu auch nochmal mitgegangen, ne? Ohne mir viel dabei zu denken. Und dann war doch mal, vielleicht mal einmal zu spät zum Auslaufen oder doch mal zu lange unterwegs. So, das habe ich dann alles mitgenommen und da wurde ich schon mal beiseite genommen von den Alten, von gerade um Breite. Und die haben gesagt, so, das geht so nicht. Wir behalten das alles für uns, rennen damit nicht zum Trainer, aber du musst jetzt wirklich auch den Schalter mal umlegen und ein, zwei Sachen vielleicht weglassen. Was ich aber gut fand, dass sie das mir die Chance so gegeben haben und das war so mit so ein Schlüsselmoment, wo dann ich wirklich gedacht habe, ja, okay, man muss doch auf mehr verzichten, als ich es denn vielleicht zu dem Zeitpunkt getan habe.
Und alle, die den Film über dich gesehen haben, die wissen, du bist mittlerweile sehr, sehr seit einigen Jahren, beziehungsweise seitdem du dann ja im Profifußball auch angekommen bist, wirklich sehr, sehr bodenständig, fast schon wirklich sehr normal, sehr reflektiert. Man könnte schon fast auch sagen, wahrscheinlich außergewöhnlich für diese Branche. Wer war trotz sozusagen, wer war derjenige in deinem Team oder während deiner Karriere, der trotzdem dieses Leben noch weitergelebt hat? Ich sag mal so ein bisschen dieses Extrovertierte. Und du darfst jetzt nicht Max Kruse nennen. Also alle außer Max Kruse.
Ja, jetzt hier kein mehr oder weniger in die Tanne hauen. Ich glaube, Max hat es immer ausgelebt, aber ja nie zum Beispiel mit Alkohol. Also deswegen, ja. Er hatte ja immer alles im Griff, mehr oder so. Also hat er es dann nie so abgedriftet und so. Deswegen hat er das, glaube ich, auch alles noch gut hingekriegt. Ansonsten gibt es natürlich den einen oder anderen, aber ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Es sind ein paar witzige Geschichten auch zwischendurch gewesen oder manchmal nachher auch nicht mehr so witzig, aber Da will ich jetzt keine Namen nennen und die dann vielleicht in die Pfanne hauen.
Max Kruse wäre ein guter Übergang. Der will jetzt auch wieder anfangen, Fußball zu spielen in der, ich glaube, Kreisliga Berlin. Wir können jetzt über die Kreisklasse A sprechen, über die Spielvereinigung Eidertal Molsee 2, dein aktueller Verein. Ihr seid Tabellenführer, 64 Punkte, 107 zu 15 Tore. Noch 4 Spiele, das nächste am Sonntag beim Tabellenfünften Rojava Kiel. Ist schon geklärt, wer die Kiste Bier mitnimmt?
Das ist eigentlich immer geklärt. Wir haben da einen Bierwart, beziehungsweise einen, der immer organisiert, dass auch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Kisten am Spieltag dabei sind. Jetzt könnte natürlich bald auch die Klage gemacht werden, da wird eine Kiste auf jeden Fall nicht ausreichen.
Ihr seid ja auch, das habe ich gelernt in dem Beitrag, du wurdest ja begleitet vergangenes Wochenende vom NDR, vom Sportclub. Ihr seid ja das Bayer Leverkusen eurer Klasse. Also die erste Frage habe ich mir jetzt nochmal so überlegt, ihr habt jetzt vergangenes Wochenende 9-0 gewonnen. Warum hast du nicht getroffen?
Ja, das habe ich jetzt genau gefragt, was da los ist. es ist halt so, man ist dann auch nicht mehr immer bei 100%, sag ich mal, gerade wenn es dann so klare Ergebnisse sind, dann bin ich jetzt keiner, der jetzt unbedingt das Zehnte machen will, oder wir hatten Elfmeter ja auch zum 9-0, hätte ich ja auch nochmal mir schnappen können, damit ich noch ein Tor mache, auch bevor ich da zum NDR gehe, ins Studio. Das ist mir dann doch nicht so wichtig. Wochenende vorher war halt Kiel ja da, die zweite, da hat noch ein paar Regionalligaspieler mitgespielt, da war es ein bisschen enger, da ist man dann irgendwie doch wieder so ehrgeizig, dass man gewinnen will und gibt vielleicht doch noch ein paar Prozent mehr. Aber der Trainer hat mir auch nochmal gesagt, so Finn, du musst da schon ein bisschen Vorbild für dich sein und ein bisschen mehr Körperspannung wäre manchmal ganz gut.
Und ich habe ja gerade eben auch schon Leverkusen angesprochen. Also ihr seid ja seit 45 Spielen jetzt ungeschlagen. Das ist richtig, oder?
44, glaube ich. Wir müssen nachziehen
jetzt. Ihr müsst jetzt noch nachziehen. Okay, genau. Bayer Leverkusen. Hast du das auch verfolgt? Ich meine, diese Entwicklung ist schon extrem krass, oder? Wie ist so ein Flow zu erklären? Alle sagen natürlich Xabi Alonso und die Königstransfers, aber dass das dann so funktioniert und so klappt, ist ja nun eigentlich auch nicht das, was man erwarten kann, oder?
Du sagst es gerade richtig mit Flow. Also die sind einfach so in einem Flow, mit so viel Selbstvertrauen, einfach mit einem Selbstverständnis. Bis zur 99. Minute spielen sie ihren Stiefel weiter runter und werden nie nervös. Deswegen sage ich auch, natürlich ist da ein Quäntchen Glück dabei, wenn du viele späte Tore machst. Aber auf der anderen Seite spielen die einfach den Gegner 90 Minuten müde, ohne einmal wild zu werden, ohne einmal was anderes zu spielen. Und dann tun sich irgendwann Lücken auf. Und dann kommen sie zu Chancen. Dass sie jetzt im Moment die dann auch immer reinmachen, ist natürlich nicht selbstverständlich. Aber allein der Juve letztes Mal in Dortmund, die sie in der 98. dann noch wieder ein Tor machen, das ist denen, glaube ich, jetzt so wichtig, da auch durchzumarschieren in der Liga, um einfach einen Rekord für die Ewigkeit zu erzielen. Und macht einfach Bock. Also wenn man den Fußball sieht, dann wird man automatisch zu einem kleinen Fan von der ganzen Truppe. Xabi Alonso natürlich auch mit seiner Art. Jetzt auch mit dem Thema, dass er noch nicht fertig ist. Wenn so ein Wirt dann auch noch bleibt. Und dann hat man einfach Bock auch auf nächstes Jahr Champions League mit Leverkusen. Deswegen für mich als Fußballfan dann einfach macht das viel Spaß.
Ja, Wahnsinn, das noch ganz kurz. 14 Tore nach der 90. Minute, die haben 14 Tore in der Nachspielzeit erzielt in einem Pflichtspiel. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Fabian, du wolltest noch was fragen.
Hast du aus diesem Leverkusen-Kosmos noch einen direkten Kontakt?
Nee. Also direkten Kontakt ja sowieso nicht. Oder nach Leverkusen. Ich muss sagen, zu Bremer Zeiten haben wir immer gerne da gespielt. Ich glaube, wir haben immer viele Tore geschossen, weil Leverkusen ja immer gerne auch im Umschaltspiel Räume angeboten hat und ich glaube sogar auch oft gewonnen da, ja. Obwohl es ja immer eine Spitzenmannschaft war. Deswegen habe ich fast nur gute Erinnerungen an Spiele in Leverkusen, aber persönlichen Draht jetzt nur als Gegenspieler, ne? Die ein paar noch, aber sonst nicht.
Leverkusen also immer ein gutes Pflaster gewesen. Ansonsten kann ich mich auch noch an einen Spiel erinnern, an das du dich möglicherweise auch noch sehr gerne erinnerst, als du mit deinem entscheidenden Elfmeter die Bayern dann, also ihr natürlich im Kollektiv, aber du mit deinem entscheidenden Elfmeter aus dem DFB-Pokal geschossen habt. War das auch so das Spiel in deiner Karriere, was du noch so ganz besonders vor Augen hast?
Ja, auf jeden Fall ist es erstmal das Größte, was jetzt noch nicht so lange her ist. Deswegen hat man es natürlich noch mehr im Kopf. Dann ist das natürlich, weil ich auch in Kiel hier lebe, irgendwie das Ereignis, an den im Moment noch alle zurückdenken, weil es das Highlight in der die jüngeren Vereinsgeschichte ist. Das wird sich natürlich mit einem eventuellen Aufstieg jetzt vielleicht auch ein bisschen ändern. Und ja, die Bayern im Pokal rauswerfen, gut, jetzt ist es in den letzten Jahren doch ein, zwei Vereine gelungen. Aber ja, genau. Aber davor war das ja fast undenkbar. Deswegen ist es natürlich ein besonderes Spiel, besonderer Abend. Und noch dazu natürlich durch die Corona-Thematik leeres Stadion, ganz seltsame Atmosphäre, Schnee. Also es sind so viele Sachen dabei gewesen, weswegen man es einfach nicht vergessen wird.
Ich habe noch eine Frage, über die haben wir letzte Woche hier diskutiert und auch unsere Hörerinnen und Hörer mit einbezogen. Es ging um die Lieblingsstadionhymnen, also über sowas wie You'll Never Walk Alone oder Das Herz von St. Pauli oder hier Die Denke Dran bei Holstein Kiel. Fallen dir spontan deine Lieblingsstadionhymnen ein? Du hast ja viele im Spielertunnel dann auch gehört, bevor es rausging.
Ja, natürlich sind erstmal immer die Heimmelodien die schönsten gewesen, aus meiner Sicht. Dann hast du aber in Köln immer eine besondere Atmosphäre. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das Viva Colonia? Ich weiß gar nicht mehr was. Aber wo das ganze Stadion.
Wir stonen zusammen FC Kölle.
Ja, genau. Wo das ganze Stadion aufsteht und mit den Schals. Die Atmosphäre ist immer besonders. Und sonst, ja, Dortmund immer einmalig gewesen. Es gibt schon ein paar Stadien, wo es besonders war. Dann hast du Spieler bei meinem Darmstadt, die machen Tor und du singst fast mit Olilien. Ja. Aber im Kopf irgendwie. Deswegen gibt es, glaube ich, viel, viel mehr noch. Die habe ich jetzt bloß nicht auf Anhieb parat.
Ja, aber es waren da schon mal ein paar. Sehr gut.
Sehr schön. Wir haben bei uns natürlich die eifrigen und fleißigen Hörerinnen und Hörer werden es wissen, eine Kultrubrik, die heißt Der eine überrascht den anderen. Da überraschen Michael und Fabian sich gegenseitig. Witzigerweise sind das wir. Wir würden dich heute mit einbinden in diese kleine Kultrubrik. Hast du dafür noch kurz Zeit bestimmt, oder?
Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, ja.
Das ist super. Ja, jetzt habe ich dir natürlich die Antwort auch sehr, sehr offen gelassen. Nein, das ist schön. Dann würden wir an dieser Stelle jetzt den Jingle starten. Ich räusper mich ganz kurz und dann geht es los.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, genau. Der eine überrascht den anderen. Michael hat es gerade eben schon gemacht, hat dir eine Frage gestellt, die auch tatsächlich aus der Community gekommen ist. Bei uns gibt es dann auch die Möglichkeit, Fragen zum Beispiel an die Gäste oder vielleicht zu aktuellen Themen zu stellen. Und in diesem Fall haben wir uns überlegt, oder habe ich mir überlegt, überrasche ich Michael damit, dass ich auch diese Fragen an Finn Bartels, an dich weiterleiten möchte, denn es kamen ein paar Fragen rein und da bin ich jetzt mal gespannt. Zum Beispiel wird gefragt, wie oft und wie viel Fußball schaust du ganz generell noch?
Ich gucke gerne Fußball. Ich gucke allerdings nicht alles. Jetzt gerade, wenn es spannender wird, natürlich wieder viel. Meine Ex-Vereine verfolge ich natürlich weiter intensiv. Champions League einfach. Ich würde sagen, ich verbringe nicht das ganze Wochenende auf der Couch, aber ab und zu muss ich schon nochmal hingucken.
Okay, hier schreibt einer, welches ist das wahre Torhorn? Das ist ein Werder-Fan. Also das von Werder oder das von Holstein?
Sind ja beide Torhörner, sagt man das so?
Ja.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Sind beide bei Erfolg, von daher hört man beide immer gerne, immer wieder und kann man sich dann nicht genug satt hören.
Dann schreibt hier noch einer, ich kann mir vorstellen, da geht es so ein bisschen um das Nachtleben, Tucholsky oder Tequila-Bar in Kiel.
Ja, Tucholsky, aber das hat ja gar nicht mehr offen. Von daher bin ich tatsächlich der Disco-Szene nicht mehr ganz so erlegen wie früher. Aber früher war ich gerade als 16, 17, 18 Jahre auch noch ab und zu mit meinen Kollegen im Tucholsky, ja.
Stefan möchte ganz gerne wissen, falls St. Pauli und Holstein Kiel in der nächsten Saison tatsächlich in der ersten Fußball-Bundesliga spielen sollten, wie schätzt du deren Chancen ein? Also eher Richtung Darmstadt oder eher Richtung Heidenheim?
Ich hoffe natürlich sehr, dass es eher Richtung Heidenheim geht. Man muss es sehen. Ich glaube, man darf jetzt nicht auf Teufel komm raus alles dran setzen, irgendwie und mit über die Mittel hinaus in der ersten Liga zu bleiben, sondern muss bei beiden, glaube ich, konstant weiter an der Entwicklung festhalten, die sie jetzt genommen haben. Da kann natürlich auch so ein Abstieg wieder mit eingepriesen sein. Ne? Ich glaube, Darmstadt ist jetzt ein sehr, sehr negatives Beispiel. Was ich gehört habe, ist die Stimmung praktisch von Spieltag 6 so negativ, weil du natürlich sagen kannst, ja, wir sehen es als Abenteuer und dann steigen wir halt wieder ab. Ja, aber die Hoffnung besteht ja, dass du die Klasse hältst. Und wenn du Woche für Woche auf die Mütze kriegst, dann ist das fürs Gemüt und für die Stimmungslage natürlich nicht förderlich. Deswegen hoffe ich einfach, dass beide, und ich traue denen schon dann in der Hinsicht mehr zu, einfach die Chance wahrnehmen und gerade diese Anfangseuphorie komplett mitnehmen können, um dann so ein bisschen so durchzustarten wie Heidenheim.
Hast du ein Lieblingstrikot im Schrank hängen, das du dir sozusagen ertauscht hast?
Oh, alles Lieblingstrikots, weil ich habe eigentlich nur mit Freunden, Mitspielern, alten Mitspielern, Weggefährten getauscht, also nie irgendwas Wildes, sondern es sind alles irgendwelche Verbindungen, die mal entstanden sind und deswegen haben sie alle einen besonderen Wert.
Und noch eine letzte Frage, die hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, aber die möchte ganz gerne auch ein Hörer wissen. Von welchem Verein warst du früher als kleiner Junge Fan und ja, quasi in welcher Bettwäsche hast du damals geschlafen?
Ja, das ist ja der Verein, wo ich letztendlich am Wochenende beim Heimspiel war, im Volksparkstadion. Mein Partneronkel hatte Dauerkarte. Und ich als kleiner Junge war natürlich begeistert, in so einem Stadion mitfahren zu dürfen, die Spiele teilweise dann mal verfolgen zu können. Und so waren das meine ersten Stadionerlebnisse. Und als Kind habe ich dann, war ich dann des Öfteren im Volksparkstadion. Mit der Zeit hat sich das dann ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Mit Werder natürlich eine Riesenverbundenheit und jetzt hat sich das Blatt dann doch gedreht.
Aber das ist ja eigentlich witzig, das höre ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Du hast dann bei, wenn man jetzt mal Hannover 96, Braunschweig und Osnabrück ausklammert, hast du bei allen Vereinen gerade hier dann in unmittelbarer Nähe gespielt, nur beim HSV nicht. Das ist dann irgendwie auch schon witzig, oder?
Ja, aber das kam dann, das habe ich ja auch gesagt, nachher wirklich auch nicht mehr in Frage für mich. Ich meine, der Kontakt ist nie zustande gekommen, aber wenn man irgendwann so eine Verbundenheit hat, wie gesagt, schon zu St. Pauli und dann noch mit Werder, dann war für mich klar, so das bleibt jetzt bei den beiden hier in der näheren Umgebung. Dann kam noch natürlich Holstein mit meiner Heimat, aber was anderes war da nicht mehr zu denken.
Und jetzt bei der Spielvereinigung Eidertal-Molfsee 2. Finn, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns freigeräumt hast. Viel Erfolg am Wochenende bei Rojava Kiel und ganz liebe Grüße an Jessica und deine liebe Familie.
Ja, richtig aus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei euch beiden. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Liebe, alles Beste und bis bald. Mach's gut.
Euch auch. Bis
Mach's gut. Bald. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
So. Finito. Das war doch nett. Wir haben mal wieder einen Gast gehabt, der, und das fand ich wirklich auch ganz toll, sehr viel zu den Vereinen, über die wir in der letzten Zeit ja sehr oft geredet haben, beitragen konnte. Zu Holstein Kiel, zum FC St. Pauli, zu Werder Bremen. Der eine überrascht den anderen, soll aber noch nicht vorbei sein. Ich habe auch noch was.
Du hast auch noch was vorbereitet.
Für dich. Genau. Müssen wir den Jingle jetzt nochmal starten? Nee, ne?
Nee.
Den kann man sich zwar nicht oft genug anhören. Bei mir hat das ein bisschen was mit der Veränderung bei Borussia Dortmund zu tun. Lars Ricken wird ja Aki Watzke ab dem 1. Mai als Geschäftsführer ablösen. Geschäftsführer Sport wird er dann sein. Aki Watzke hört ja auf eigenen Wunsch 2025 auf.
Ich dachte Anstoß.
Anstoß.
Hört auf eigenen Wunsch Anstoß, ja. Okay, ja, hört auf, genau.
Ja, ich glaube, es gibt auch im Borussia Dortmund Podcast wahrscheinlich diverse. Lars Ricken wurde ja mit 18 bereits zur Vereinslegende. Das Champions League-Finale 1997, 3-1 gegen Juventus Turin. Er schoss das entscheidende Tor zum 3-1, nachdem vorher zweimal Karl-Heinz Riedle schon für die Schwarz-Gelben getroffen hatte. Ich möchte mit dir einmal versuchen oder ich möchte dich testen, ob du die Startelf der Dortmunder noch zusammenbekommst. Ich mache das so wie so ein Stadionsprecher. Ich rufe die Rückennummer und den Vornamen und du antwortest dann gerne mit dem Nachnamen.
Okay.
Bist du bereit für dieses Spiel? Vielleicht kriegst du es ja hin.
Ja, ja.
1997. Ist eine Weile her. 27 Jahre. Krass, wie lange das her ist.
Wahnsinn, ne?
Im Tor bei Borussia Dortmund mit der Nummer 1 Stefan
Klos.
Unsere Nummer 6 Matthias
Sammer.
Die Nummer 7 trägt Stefan
Reuter.
Und die Nummer 15 Jürgen
Kohler.
Unsere Nummer 16 auf dem Trikot hat Martin
Kreh.
Ja, gut. Mit der Nummer 17 in Schwarz und Gelb Jörg
Heinrich.
Richtig. Unser Spielmacher, unsere Nummer 10, Andreas
Müller.
Mit der Nummer 14, Paul
Lambert.
Richtig. Unsere Nummer 19, Paolo
Sousa.
Richtig. Im Sturm, unsere Nummer 9, Stefan
Chapuisa.
Mit der Nummer 13, Karl-Heinz
Riedle, eher Riedle.
Genau.
Benjamin Button.
Kriegst du die Bank auch noch hin? Da sind 5 Spieler damals nur gewesen.
Ja, bitte.
Unsere Nummer 8 auf der Bank, Michael Susi.
Zorg.
Ich hätte die Susi weglassen sollen. Mit der Nummer 18, er wird noch eine wichtige Rolle spielen heute Abend, Lars
Ricken.
Die Nummer 11, unser Stürmer, Heiko
Herrlich.
Richtig. Die Nummer 23, René
Schneider?
Nee, René Tretschok.
Tretschok, okay.
Und unser zweiter Torwart,
Mist.
Wolfgang
Feiersänger.
Teddy. Nee,
De Beer. Wolfgang.
De Beer. Ja. Trainiert wird unser BVB von Ottmar Hitzfeld. Sehr gut. Das war fast eine hundertprozentige Trefferquote. Toll. Ja,
bei Tretschok habe ich mich jetzt ein bisschen geärgert. Er hat auch noch mal ganz kurz für Hertha BSC gespielt, ne?
Ja, das stimmt.
René Tretschok.
Genau.
War nicht René Tretschok auch mal im Kreise der Nationalmannschaft schon mal ganz kurz?
Das weiß ich nicht.
Ja, ich meine, der war auch noch mal ganz kurz so...
Das muss aber der ganz große Radius gewesen sein. Ne?
Ja, ja, also, oder beziehungsweise...
Das war Nummer 45, 46, falls sich 20 verletzen. Kann ja. Ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern.
Ich meine, es gab ja auch Zeiten, die Älteren werden sich dran erinnern, als die deutsche Nationalmannschaft vielleicht auch mal nicht so gut performt hat. Das ist ja aktuell nun überhaupt gar nicht der Fall. Ne? Also die letzten Jahre waren ja nun wirklich nur von Erfolg gekrönt.
Der März war super, ne?
Ja,
die letzten Jahre waren nicht so gut. Genau, wir haben Finn gar nicht gefragt, ob er noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen will. Ich packe einen drauf.
Welchen packst du raus?
Wir müssen auch junge Nachwuchskünstler unterstützen. Er hat eine neue Single rausgebracht, Drake, der ja bei Fußballern sehr beliebt ist. Push-Ups.
Komm, dann lass uns.
Damit kommen wir in jede Kabine.
Definitiv. Lass uns ihn groß machen und...
Hast du auch noch einen?
Ich habe tatsächlich auch noch einen und zwar suche ich den jetzt hier einmal ganz kurz raus und so habe ich den hier, warte mal ganz kurz.
Ja, ich warte mal ganz kurz.
Da, Next to Me heißt er. Next to Me.
Von?
Rufus du Sol.
Rufus du Sol. Okay. Ich könnte noch ein kleines Quiz zum Abschied machen. Vielleicht das ist auch gut. Das hat jetzt nichts mehr mit der einen überraschenden anderen zu tun, aber finde ich sehr erstaunlich. Das habe ich bei Instagram gelesen. Unter der Überschrift Ex-Bayern-Star trifft seit 1998 in jedem Profijahr. Weißt du jetzt schon, wer gemeint sein könnte? Also der hat seit 1998 in jedem Jahr, wir haben 2024, ein Tor geschossen. Der ist also seit 26 Jahren
Fußballprofi.
Nee, der nicht. Seitdem, jetzt kommst du vielleicht gleich drauf, also seit 1998 durchliefen Lahm und Schweinsteiger ihre kompletten Karriere. Seitdem gab es 6 unterschiedliche Weltmeister. Seitdem hatte der FC Bayern 13 verschiedene Trainer. Und vielleicht ist das jetzt der entscheidende Hinweis, seitdem veröffentlichten die Sportfreunde Stiller 10 Alben. In einem Song hat er mitgesungen.
Rocke?
Ich rocke, genau.
Rocke Santa Cruz.
Ja, 42, spielt für Libertad Asunción
in 42.
Paraguay, der ist 42, ist immer noch in seiner Heimat Paraguay als Fußballprofi aktiv und hat jetzt am Wochenende sein erstes Tor im Jahr 2024 geschossen und hat seitdem, seit 1998, in jedem Jahr mindestens ein Tor als Fußballprofi erzielt.
Alter Schwede, ich meine, woran merkst du, dass du wirklich alt wirst, wenn Roque Santa Cruz, der glaube ich mit 17 bei den Bayern am Start war, 42 ist? Kinder! Wo ist bloß die Zeit geblieben?
Kinder, wie die Zeit vergeht.
Wir wollen nochmal ganz kurz nach vorne schauen. Wir wollen auf jeden Fall, sie steht vor dir. Ist sie noch gefüllt? Ist sie nicht? Sag doch was. Ich schicke dir gerne noch die Anstoßtasse natürlich nochmal zum Gespräch machen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Helping Tessie ist eine karikative Einrichtung, ist ein Waisenhaus, ist ein Charity-Projekt, das wir unterstützen wollen. Hintergrund war der, die das in den vergangenen Folgen gehört haben, werden es wissen, wird zu den Ohren rauskommen, dass ihr natürlich diese Anstoßtasse gerne nochmal haben wollt. Wir haben noch eine übrig und würden sie raushauen an alle die, die mindestens einen Euro spenden an Helping Tessie. Dann landet ihr mit eurem Namen in einem Topf und dann werden wir am Ende der Saison aus diesem Topf ziehen. Und dann gibt es eben eine oder einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinner. Rin, ihr könnt nach wie vor mitmachen. Es haben auch schon ganz viele mitgemacht. Es kam auch die Frage, wenn man zweimal spendet, ist man dann sozusagen zweimal mit dem Namen dabei? Nein, natürlich nicht. Und auch nicht der mehr spendet, ist auch nicht höher gerankt, sondern alle haben eine gleiche Chance. Und wir haben uns überlegt, ein Mindestbetrag von 1 Euro ist doch ganz cool. Mittlerweile ist schon richtig viel zusammengekommen. Also macht gerne weiter, Klammer auf, Klammer zu, wenn ihr denn diese Tasse haben wollt.
So, und hinten raus müssen wir noch erwähnen, wo wir am Wochenende sind. Du hast es eben schon anklingen lassen. Du bist tatsächlich bei Holstein Kiel gegen den ersten FC Kaiserslautern am kommenden Samstag. Ja?
Ja.
Okay, da wirst du sein. Ich werde am Freitag sein beim Spiel des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock als Reporter. Interessant, was mit den Dixi-Klos passieren wird, die die Hansa-Fans nutzen müssen. Die Gästetoiletten sind ja gesperrt, nachdem Hansa Randalierer beim letzten Aufeinandertreffen im Millerntor diese völlig verwüstet und zerstört hatten und da auch noch homophobe und ausländerfeindliche Parolen an die Wand geschmiert hatten. Deswegen da stehen da jetzt Dixi-Klos. Ich werde der Mann sozusagen mit der WC-Ente sein und am Samstag bin ich noch in der dritten Liga im Einsatz beim Spiel des SC Verl gegen Waldhof Mannheim. Da gibt's dann offenbar richtige Toiletten für beide Bereiche. So,
ich bin am Sonntag, möchte ich dann noch hinzufügen, auch noch im Einsatz. Und zwar bin ich bei Teutonia Ottensen gegen Phoenix Lübeck.
Ach so.
Ist kein Witz.
Es ist kein Witz.
Da bin ich genau auch am Start. Das ist dann Regionalliga bzw. ja Aufstiegskampf. Phoenix Lübeck kämpft ja um den Aufstieg in die dritte Liga.
Ja.
Kämpft um.
Ja.
Und von oben kommt möglicherweise der VfB runter.
Ne? Ja, genau. Aber die zweite Mannschaft von Hannover 96 hat die deutlich besseren Karten. Und das ist ja so das Ungerechte für die Regionalligist. Es wird keinen direkten Aufsteiger aus der Regionalliga Nord geben. Mhm. Der Tabellenerste, wahrscheinlich die zweite von Hannover, wird dann gegen den Tabellenersten der Regionalliga Bayern, das sind die Würzburger Kickers, Aufstiegsspiele bestreiten müssen. Und die Würzburger Kickers waren bis vor kurzem auch so etwas wie Bayer Leverkusen, nämlich die einzige Mannschaft neben Leverkusen aus den ersten vier deutschen Ligen, die noch ungeschlagen war. Aber das ist Würzburg, glaube ich, seit zwei Wochen nicht mehr.
Weißt du, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben? Das müssen wir möglicherweise kommende Woche machen, wenn Ralf Rangnick dann beim FC Bayern München unterschrieben hat, dass Julian Nagelsmann dieses häufig zitierte Trainerkarussell beim FC Bayern nochmal wieder angeschmissen hat und nicht nur die 1A-Lösung mit Xabi Alonso nicht funktioniert hat, sondern die 1B-Lösung, die 1BA-Lösung mit Julian Nagelsmann nun auch nicht funktioniert hat. Und dass man jetzt so ein bisschen dasteht, ja.
Aber Ralf Rangnick hat ja gesagt, er will Österreich weiter trainieren. Lothar Matthäus hat Martin Demichelis ins Gespräch gebracht, der ja auch schon am FC Bayern Campus gearbeitet hat, der momentan in Buenos Aires in seiner Heimat Argentinien Trainer ist. Ja, das müssen wir ja vielleicht in einer Woche vertiefen.
Eine Sache kann ich vielleicht noch ganz kurz spoilern und das ist tatsächlich etwas, was ich für gar nicht so abwegig halte. Und zwar hat ein guter Freund von mir, der einen sehr guten Draht nach Portugal hat, neulich mit einem aus dem Trainerstab von Roger mitgesprochen. Und,
mit Jan Wolf oder mit wem?
Das weiß ich nicht. Das hast du jetzt gesagt.
Ja, wahrscheinlich.
Ich wollte den Namen jetzt nicht sofort verraten. Ich lasse das einfach mal offen. Und in jedem Fall, ich weiß gar nicht, warum ich heute so belegt bin im Hals, in jedem Fall gibt es diesbezüglich auch ein paar Regungen. Das kann ich schon mal sagen. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das jetzt so anschaut, also Roger Schmidt, der ja auch in Portugal Meister geworden ist, in diesem Jahr zwar nicht, ist auch in Eindhoven Meister geworden, in den Niederlanden, hat internationale Erfahrung, ist deutschsprachig, das ist ja immer so das, was beim FC Bayern München auch ganz wichtig ist, halte ich für nicht abwegig.
Mich darfst du da gar nicht mehr fragen, ich bin sehr fest davon ausgegangen, dass Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurückkehrt. Und das hat mich sehr überrascht, dass der beim DFB bis 2026 verlängert hat. Und deswegen habe ich gerade überhaupt keine Ahnung, wer neuer Bayern-Trainer werden könnte. Absurd wäre es, wenn Thomas Tuchel dann doch noch bleiben dürfte. Mal angenommen, die erreichen noch eine Champions-League-Runde. Das wäre dann das Finale. Und wenn man das nochmal weiterspinnt, Bayern wird mit Tuchel Champions-League-Sieger, trennt sich dann aber trotzdem von ihm. Gut, das ist jetzt sehr weit in der Zukunft. Das Finale ist am 1. Juni. Aber in vier Wochen wissen wir schon, in weniger als vier Wochen, ob dann Holstein Kiel und der FC St. Pauli tatsächlich in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Ach, das könnten schöne Mai-Feiertage werden.
Definitiv. Du hast es vorhin angesprochen, ich mache auch kein großes Fass mehr auf, möchte nur nochmal sagen, ich finde normalerweise auch diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, ist wirklich mit die beste. Und da wollte ich nämlich sagen, weil man ja eigentlich entweder im Pullover oder im T-Shirt ins Stadion gehen kann.
Nö.
Nee, das stimmt einfach nicht. Es sind -2 Grad gefühlt, tatsächlich sind es 3 Grad. Es ist schweinekalt, aber trotzdem ist es ultra spannend. Und am kommenden Wochenende wissen wir möglicherweise schon, ob dann an dem Wochenende darauf schon der erste Aufstieg perfekt gemacht werden kann.
Ich bin heute mit dem Fahrrad hierher gefahren, das habe ich eingangs gesagt. Ich hatte Handschuhe an und eine Mütze auf. Und die werde ich gleich wieder anziehen und nach Hause fahren. Aber vorher werdet ihr diese Folge noch bei euch im Podcast Catcher sehen mit Finn Bartels. Von mir soll es das gewesen sein. Tschüss und bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao.
Anstoß, der Fußball-Podcast.